so eine komplette CD, das sind schon eine Zeit, die du im Studio verbringst.
Delamar, Musify Your Life.
Hallo und herzlich willkommen zum Delamar Podcast auf www.delamar.fm, der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo, wie üblich, und heute genauso üblich mit dabei die bezaubernde Maria Kimberly Hühn.
Nabend.
Und der verhexte Matthias Müller.
Hallo Internet, was geht? Blendend.
Okay, ich habe jetzt nicht mehr die Frage mehr gestellt. Okay, wir stellen die Frage nicht mehr. Wie geht's euch heute Abend?
Carlos, wie geht's dir eigentlich?
Ja, verschnupft, wie man vielleicht unschwer hören kann. Es ist diese Zeit.
Das zieht sich aber schon lange hin, ne?
Ja,
das hast du aus dem Urlaub mal mitgenommen.
Ja, aber bei dem Wetter hier ist es schwierig, es wieder abzuschütteln.
Verstehe.
Weniger gut abzuschütteln sind wir, denn wir sind schon wieder auf Sendung mit einem super spannenden Thema. 10 Dinge, die man vor der Aufnahme eines Albums fertig haben sollte. Und darüber sprechen wir gleich. Erstmal Neues auf Delamar. Und da haben wir wieder eine Menge Testberichte rausgehauen, spannende Sachen angetestet. Übrigens, apropos Testberichte, Matthias, du hattest letztens, letztens ist auch schon ein paar Wochen her, aber du hattest nochmal dieses Roland-Ding in der Hand. Wie heißt das gleich immer, diese Drummaschine?
TA-808.
Das hatten wir ja auch im Test irgendwie gehabt und guck mal, wir sehen hier ja noch verlinkt auf der Startseite gerade noch. Der Roland TA-8 Testbericht, der Tester, unser Herr Baas, war eigentlich ganz begeistert von dem Gerät. Wie fandst du es?
Ich muss sagen, es kommt schon Sound raus, aber es ist mir doch ein bisschen zu wenig für eigentlich, was heutige Instrumente eigentlich leisten können. Also ich meine, okay, die werben damit, es ist so ein Remake jetzt irgendwie von dem alten Gerät, aber klar, damals konnte man nur 3 Sounds irgendwie generieren und dann an den Drehreglern rumspielen. Also da hätte man viel mehr Samples oder so reinpfeffern können. Also ich bin ein bisschen enttäuscht, muss ich ehrlich sagen.
Okay, also man hätte, beziehungsweise der Hersteller hat irgendwann mal erwähnt, dass es irgendwann auch noch möglich sein wird, eigene Sounds reinzuladen mit irgendeinem Software-Update.
Okay,
und dann wird es interessant.
Also dann reden wir nochmal drüber. Aber so in der jetzigen Form ist es irgendwie mir zu wenig, muss ich einfach sagen. Die Idee, also die Verarbeitung ist cool. Und wenn man so mal, ich habe noch nie davor mit so einer Lauflichtleiste gearbeitet. Also an so
einem Step-Sequencer nennt man das.
An einem Step-Sequencer, natürlich nur virtuell, aber so mal richtig, das so zu benutzen, fand ich mal ganz interessant. Aber wenn ich da nicht die Sounds, die ich brauche, damit sequenzen kann, dann tut es mir leid. Dann ist es für mich eine sehr schöne grünes Gerät, was ich nicht verwenden kann.
Tja, für Maria wäre das ja auch nichts, denn Maria macht ja lieber handgemachte Musik und du hast ein Schlagzeug bei dir gebunkert.
Gebunkert? Das ist sogar angeschlossen.
Ja, ich weiß, es ist ein bisschen raumbegrenzt, aber immer da. Immer da und immer bereit.
Wie SpongeBob. Ich bin bereit.
Okay. Kommen wir zum Thema der heutigen Sendung. 10 Dinge, die man vor der Aufnahme eines Albums fertig haben sollte. Und
du hast ja eine Liste gemacht, aber das Wichtigste hast du ja gar nicht draufgeschrieben.
Was ist denn das Wichtigste?
Die Songs,
ja, davon...
Eine Band!
Ja.
Das war dir zu banal, ne?
Ja.
Also, dass die Songs...
Na klar, die Songs sollten fertig sein. Yeah. Nein, eigentlich ist es gar nicht so banal. Vielleicht muss man drüber sprechen, dass natürlich auch die Songs fertig sein sollten. Du kennst es bestimmt aus der Tonstudio-Praxis, ne? Dass die Leute kommen und die Songs gar nicht fertig sind.
Ja, kenne ich. Also es gibt natürlich Künstler, also ich meine vor allem Rap-Künstler, die schreiben nochmal den Text im Tonstudio, wenn die sagen, ich buche dafür extra eine Stunde länger, damit ich dieses Feeling und dieses Live-Feeling im Tonstudio damit reinbringe, weil mich das einfach inspiriert, dann finde ich das okay. Blöd ist halt, wenn die den Output dann doch nicht abrufen können und dann ein bisschen betröppelt in die Ecke schauen. Hatte ich nämlich auch mal letztens. Aber die meisten schaffen dann schon, irgendeinen Text dann zu schreiben.
Ich finde das irgendwie seltsam.
Ja, aber es gab mal eine Zeit, da hat man so gearbeitet. Aber ja, mittlerweile, wenn die Budgets immer knapper und knapper und knapper werden, muss man halt gucken. Dann kann man eben... Auch die Studiozeit, auch wenn es relativ günstig auch geworden ist, sollte man dann nicht unnötig damit verschwenden. Aber natürlich, wenn man es sich leisten kann, ich bin dabei, weil ich sitze halt dann daneben und lasse den Beat halt ablaufen und nicke dann mit dem Kopf, weil da kann ich gerade nichts tun. Und wenn das bezahlt wird, ja, warum nicht? Es ist auf jeden Fall eine entspannte Atmosphäre und das mag ich natürlich.
Dann beginnen wir mal mit den Sachen. Also ganz richtig ist es ja nicht, dass die Songs nicht drauf gestanden hätten. Denn hier stehen eben doch ein paar Sachen mit da, was das angeht. Nichtsdestotrotz beginnen wir mal mit einem Punkt, den ich ganz wichtig finde und der eigentlich selten zum Thema gemacht wird, außer wenn wir ihn hier ansprechen, nämlich die Zielsetzung. Also mein Ansatz ist folgender. Ich mache ja nicht ein Album einfach so. Ich habe ja einen Grund, ein Album zu machen. Und ich glaube, dass es unheimlich nützlich sein kann, bevor ich mich hinstelle und Geld in die Hand nehme und zum Matthias ins Tonstudio gehe, mir zu überlegen, warum ich dieses Album mache und mir überlege, was meine Zielsetzung ist. Weil ich glaube, dass du ganz anders arbeiten kannst und musst, wenn du zum Beispiel sagst, ich nehme jetzt hier eine EP für Veranstalter auf, um mich jetzt meinetwegen, wie wir vor ein paar Sendungen besprochen haben, bei irgendwelchen, also für Gigs zu bewerben, ist was ganz anderes als, ich möchte meine musikalische Erfüllung finden. Oder ich möchte ein sehr kommerziell ausgerichtetes Album haben. Möchte ich es für die Webseite haben? Möchte ich es zum Vermarkten haben? Möchte ich damit Geld verdienen? Weißt du? Das sind alles ja. Dinge, die man sich im Vorfeld überlegen kann. Meiner Ansicht nach sollte. Was denkt ihr?
Ja, finde ich auf jeden Fall auch gut. Überlegen sich, denke ich, auch die wenigsten oder weniger, vor allen Dingen die angehenden jungen Künstler, die denken da noch nicht so weit. Ich kriege zwar oft erzählt, ja, ich möchte ein Album eigentlich nur für mich machen und ob es jetzt der breiten Masse jetzt ankommt, das ist mir erstmal ganz egal. Also das habe ich schon sehr oft gehört. Nach dem dritten Recording sagen sie, wow, ich möchte doch, dass es ankommt. Da ändert sich die Zielsetzung meistens. Also es ist bekannt, also ich denke, die wenigsten Künstler, die wirklich dann anfangen, ein Album aufzunehmen, die wollen das nur für sich machen, sondern die wollen das schon so, dass es eine gewisse Hörerschaft erreicht. Und wenn man sich das eingesteht und wenn das tatsächlich so ist, dann sollte man auch so weit eben vorausschauen, seine Songs eben so darauf abstimmen, dass sie auch einer breiteren Öffentlichkeit eben gefallen können.
Mhm. Maria, was denkst du?
Ich seh das genauso, obwohl natürlich ein Album nimmst du meistens ja nicht für Veranstalter auf, zumindest hoffe ich nicht, dass du das tust, sondern ein Album nimmst du ja eigentlich wirklich auf, weil du ja, verschiedene Gründe. Einfach natürlich mal, weil du das, was du getan hast, einer breiten Masse in einer guten Qualität, breite Masse, also dem Zuhörer in guter Qualität zukommen lassen willst. Also wir hatten die Erfahrung gemacht, dass wir halt lange Zeit eben nichts außer einem Demo aufgenommen hatten und oft bei Konzerten gefragt wurden, hey, habt ihr nicht mal was wir kaufen können, wo halt dann einfach mal wir die Songs wirklich für zu Hause haben. Und da haben wir uns halt entschieden, ein Album zu machen. Das heißt, das war unsere Zielsetzung, einfach wirklich es Leuten auch geben zu können in guter Qualität.
Okay, Punkt 1. Mhm. Punkt 2, die Songs. Sollte man fertigen, das Songwriting sollte man fertig haben. Also nicht nur die Texte bei Rappern, sondern das Songwriting.
Wenn du nicht Millionär bist, ja. Klar, ja. Also ich meine, die Frage ist ja immer, man sollte sich relativ klar machen, was kannst du eigentlich in einem Studio tun, was du zu Hause nicht tun kannst. Ja. Und dich hinsetzen und an deinen Songs arbeiten im Sinne von, wie will ich die Bridge, wie will ich den Refrain, jetzt ganz grundsätzlich von den Harmonien und sowas, dafür brauchst du, sei denn, wie gesagt, du bezahlst Produzenten und so weiter, das kannst du zu Hause und solltest du zu Hause machen, um dem Studiomensch das zu überlassen, was er am besten kann. Und das ist halt eben das Beste aus dem Song dann rauszuholen, was Klang, Aufnahme, Technik und sonst was angeht. Dass du dich wirklich nur darauf konzentrieren musst im Studio.
Genau, es ist das Songwriting, ja, man muss das heutzutage halt nochmal explizit sagen, weil man kann ja heutzutage viel Sachen auch zu Hause erledigen. Es gibt ja viele Home-Recording-Studios und so, und da ist der Bandraum auch ein Recording-Studio und so. Das vermischt ja mittlerweile alles. Also, aber man sollte sich diese Phasen doch nochmal verdeutlichen und sagen, hier, wir schreiben heute nur Songs, wir nehmen nicht auf und das, was wir heute aufnehmen, ist einfach nur mal mitgelaufen, ist so ein Demo. Das soll jetzt auch von der Qualität her, muss das nicht top sein. Aber wenn man das Album aufnimmt, und darum ging es ja heute um die 10 Dinge, also dann geht es dann um die Qualität und dann muss alles sitzen und oder dann sollte alles sitzen und vom Klang her, die vom Songwriting, weil sonst, ja, kommt man in Teufels Küche.
Also ich gehe einen Schritt weiter und sage mal, also auf jeden Fall Songwriting muss man nicht nur dann auf dem Kasten oder fertig im Kasten haben, so rum, nicht auf dem Kasten, sondern fertig im Kasten haben, wenn man kein Millionär ist, sondern man sollte es generell machen. Ich bin ein großer Fan davon, Prozesse in kleinere Meilensteine aufzuteilen. Also Prozess in dem Fall oder Ziel ist es, das Album aufzunehmen. Und für mich wäre es so ein Ding zu sagen, okay, ich habe jetzt hier Songs fertig. Ich habe sie wirklich fertig und ich weiß, habe ein gutes Gefühl dabei, die jetzt als fertig zu bezeichnen und muss nicht nochmal Hand anlegen und es wird ja ohnehin dennoch passieren, ja, im Tonstudio, dass dann irgendwie, keine Ahnung, dann kommt einer und sagt, ey, guck mal, wollen wir nicht hier das Wort verändern in das Wort, damit es ein bisschen besser klingt, dann machst du es ja doch. Aber ich glaube, dass es unheimlich befreiend ist, wenn du weißt, du gehst jetzt ins Tonstudio und du hast dein Material fertig im Kasten. Da muss nichts mehr dran geändert werden.
Ja, wie gesagt, da ist eine Geldfrage. Also es kommt wirklich drauf an. Also du hast natürlich manchmal im Tonstudio mehr Freiheiten, mal wirklich experimentell zu sein. Also was weiß ich, zum Beispiel in dem Tonstudio, wo wir halt zum Beispiel sind, der Typ hat halt eine Auswahl von, sagen wir mal, 20 verschiedenen Amps und 14 verschiedenen Boxen. Ja, mal krass gesagt. Das heißt, ich habe die Freiheit zu sagen, hey, wie wär's denn, wenn ich vielleicht nochmal eine ganz andere Gitarrenspur in einem ganz anderen Sound mit einem Fass-Effekt davor oder sowas reinhaue. Und mit sowas zu spielen, das macht schon Spaß und ist auch sehr kreativ im Studio. Aber es ist halt eine Geldfrage. Also es kommt echt immer
drauf an. Wie gesagt, nicht nur, ich bin jetzt eben mehr so von dieser Kopfgeschichte einfach hingehen. Ja, wenn ich was abgehakt habe, kann ich mich auf das nächste volle, also zu 100% konzentrieren.
Genau.
Und das wäre mir zum Beispiel unheimlich wichtig. Das nächste Ding ist, was ich glaube auch wichtig ist, ist, dass man hingeht und jetzt mal doch beim Geld, dass man auch die Songauswahl genau sich überlegt hat im Vorfeld. Dass man nicht hingeht und sagt, ja, wir wollen ein Album machen, da sollen 12 Songs drauf und wir nehmen jetzt 15 auf, weil wir uns nicht sicher sind, ob wir den oder den benutzen werden. Wie handhabt ihr das?
Also ich muss echt zugeben, dass wir erst gesagt haben, komm, wir nehmen irgendwie 17 Songs auf und wählen dann aus, welche wir nehmen, aber dazu langt unser Geld einfach auch nicht. Das heißt, wir überlegen uns jetzt diesmal dann schon doch relativ genau vorher, welche Songs gut sind und welche schlecht. Allerdings ist es bei uns nicht so, dass wir Songs fürs Album schreiben, sondern wir schreiben halt Songs und wir spielen die schon relativ lange auch live. Das heißt, die verändern sich über die Zeit und man merkt dann schon so nach ein paar Monaten, was sind Songs, die echt Potenzial haben und welche nicht. Ja, das ist ja nicht so wie bei Bands, die, sagen wir mal, sehr bekannt sind und vielleicht sagen, okay, wir machen jetzt ein komplettes Album, das darf keiner hören, bevor es nicht im Laden steht und erst dann spielen wir zum ersten Mal einen Song davon live, so ungefähr, ja. Sondern bei uns sind das Songs, die wir live auch teilweise schon mit einbauen, um eben zu testen, wie sie beim Publikum ankommen. Das heißt, wir gehen schon mit einem relativ klaren Bild davon, welche Songs wir aufnehmen wollen ins Studio.
Finde ich eine gute Idee, also so ein bisschen eine Art eine Marktforschung betreiben, ne? Herausfinden, welche Songs gut ankommen. Da kann man übrigens auch super seine Portale wie YouTube oder Facebook oder sowas verwenden, um mal gegenzuchecken, ob die Leute den einen oder den anderen Song besser finden. Ne? Da kann man ruhig mit einer Bandprobenaufnahme mal rumgehen und sagen, hey, den oder den.
Da ist, glaube ich, mein persönlicher Qualitätsanspruch zu hoch für, weil ich würde halt eben nie eine Proberaumaufnahme hochladen, aber ist natürlich eine Idee, klar.
Ja, das wäre was für einen Fanclub. Also also für eine nicht offizielle Seite, vielleicht für eine Facebook-Gruppe, wo dann wirklich, wo du weißt, da sind wirklich dann nur die Hardcore-Fans drin und die freuen sich auch über eine, aber da kenne ich auch Maria, also auf YouTube würde ich das jetzt nicht einfach stellen, weil dann sieht es dann jemanden, der dir vielleicht nicht so gesonnen ist oder sieht dich zum ersten Mal.
Oder dich für ein Festival buchen will.
Genau.
Wir erinnern uns an unsere vorletzte Sendung.
Deswegen da vorsichtig sein, aber ja, für die Hardcore-Fans, die darf man natürlich befragen.
Ja.
Okay, gut. Gehen wir mal einen Schritt weiter. Ich habe jetzt beschlossen, ich möchte das Album aufnehmen und gehe nächste Woche ins Tonstudio. Was ganz wichtig ist, das Equipment reparieren lassen. Am Equipment ist immer irgendwas kaputt. Immer. Ein Kabel, eine Schraube, ein Poti, was auch immer. Immer und irgendwas.
Und damit es die Bassisten wieder abkriegen, auch Bassseiten muss man wechseln.
Genau.
Nee, aber tatsächlich, neue Saiten aufziehen, diesen ganzen Kleinkram, die Röhren bei den Röhrenverstärkern kontrollieren. Der Sänger sollte nicht vorher irgendwie 3 Tage gebrüllt haben, sollte sich irgendwie mal ein bisschen die Stimme schonen und so weiter und so weiter. Also da kann man schon sehr viel tun, um ideal vorbereitet auch hinzugehen, ja.
Ja, Equipment-Reparaturen auf jeden Fall durchführen lassen, was Maria auch gesagt hat, Saiten wechseln und auch im Tonstudios noch einen Ersatz Saiten dabei haben, weil nichts ist blöder, wenn es plötzlich an einer D-Saite irgendwie hängt, die dann sehr gerne mal reißt, auch wenn es eine neue ist, wenn es dann keinen Ersatz gibt irgendwie. Mhm.
Ja. Obwohl, wenn die reißt, ist meistens das Buntstäbchen zu scharf. Aber egal, anyway.
Das ist ja egal, aber das kann man ja auch mal irgendwie hinkriegen. Nee, aber der Klassiker ist wirklich so ein gebrochenes Kabel. Oder sowas, ja. Dass man ersetzen kann für 20, 30 Euro neues kaufen und dann damit hingehen. Irgendwelche anderen Geschichten. Sich natürlich auch das Equipment zusammensuchen, das man benötigt, das man mitnehmen möchte. Kann ja sein, dass man irgendwie sagt, ich möchte den und den Bodeneffekt, den ich gar nicht selbst besitze, aber dann bei dem und dem Song einsetzen. Dann muss man sich das halt eben entsprechend leihen, auch mal durchchecken und vor allen Dingen mal das komplette Setup im Vorfeld auch durchgehen, dass man fahren möchte. Also gerade das geht mehr so an die Gitarristen, die ja gerne 10.000 Effektgeräte dabei haben, die sie dann sonst wie schalten wollen. Da kann man eine Menge Geld sparen und eine Menge Nerven vor allen Dingen in der ganzen Band irgendwie sparen, wenn man seinen Shit irgendwie beisammen hat.
Ach, ja, heutzutage, und genau weiß, wie es geht. Heutzutage braucht man doch nur noch einen Camper und dann geht's doch ab.
Die Diskussion hatten wir bei einem Delamar-Essen sehr lange. Und ich bin immer noch überzeugt.
Ja, das ist ein anderes Thema, ob du jetzt einen Camper hast oder nicht, aber oder einen Pod oder den Axe oder wie auch immer. Letztlich, es kommt ja darauf an, dass du wirklich auch weißt, also ich weiß nicht, wenn du 12 Songs aufnimmst, hast du für jeden dieser Songs deine Liste an Einstellungen fertig hast an dem Gerät. Dass du nur noch durchschalten brauchst, ne? Dass du nicht plötzlich irgendwie hingehst und sagst, oh, der und der Song, der hat 120 BPM und ich habe hier immer noch 115 fürs Delay eingestellt oder sowas, ne? Dass solche Dinge stimmen. Dass du auch genau weißt, der und der Song, da und da ist das Programm dafür, so und so klingt der Gitarrensound, dass du dann direkt loslegst.
Ja, dass man eben genau weiß, hier, ich brauche da eine Verzerrung und ich habe meinen Bodentreter auch dabei, weil wir den Song heute aufnehmen und ja, Vorbereitung ist da auch alles. Obwohl, da wird vielleicht auch noch, vielleicht der Audio-Engineer ein bisschen was dazu sagen können, wenn ihr mit einem arbeitet im Tonstudio, wie gut der Sound vielleicht tatsächlich ist. Oder vielleicht gibt er euch da noch ein bisschen eine Hilfestellung. Ja. Mal sehen. Aber genau. Eine Grundidee sollte man auf jeden Fall ja schon haben von seinem Sound, wie man klingen will.
Nächster Punkt. Essen und Getränke mitnehmen ins Tonstudio. Das kommt natürlich aufs Tonstudio an.
Ja, ich wollte gerade sagen.
Es gibt natürlich auch, ich denke mal, große Tonstudios werden dir da auch, also zumindest die Getränke bereitstellen. Aber ich rede jetzt auch nicht davon, dass du Essen mitnimmst und ihr irgendwie die Butterstulle, die du zum Mittagessen holst. Man kann ja da mal zum Döner um die Ecke oder sowas gehen. Was ich damit meine, ist so für zwischendurch die Sachen irgendwie haben. Das, glaube ich, ist schon nützlich.
Mhm. Ja, es ist ja auch Stress, in so ein Album aufzunehmen, weil man ist ja nervös ein bisschen und man will das Beste geben. Und Essen beruhigt da ungeheim oder sich mit den Leuten mal, ich meine, ich rauche ja nicht mehr, eine Zigarette rauchen oder sonst irgendwie, aber ja, eben nochmal ein entspanntes Umfeld irgendwie schaffen, wo man sich mal mit den Bandkollegen da zurückziehen kann und da ist Küche eigentlich immer im Tonstudio sehr gefragt und wenn dann irgendwie, Spaghetti gekocht sind oder meistens wird dann doch eine Pizza bestellt, aber Nina Kutschera oder so, die nimmt immer auch ganz gerne Kochutensilien mit und dann wird erstmal gekocht, dann wird die ganze Band versorgt, dass jeder glücklich ist und jeder von dem Chili con Carne bekommt und dann ist eine viel entspanntere Atmosphäre dann beim Aufnehmen und man kann dann viel besser arbeiten, als wenn man irgendwie hungrig ist. Und das dient zu Stressabbau, das finde ich ganz gut. Essen.
Absolut, absolut. Kommen wir noch zum anderen Thema, das, wo du uns bestimmt ein bisschen mehr erzählen kannst. So ein Ablaufplan für die eigentlichen Sessions. Wenn man weiß, wir gehen nächste Woche ins Tonstudio. Ergibt es nicht Sinn, dass man sich genau überlegt, in welcher Reihenfolge man was macht und das vielleicht auch schriftlich festhält?
Ergibt natürlich Sinn, vor allen Dingen bei größeren Projekten. Wenn du mit vielen Musikern arbeitest an einem größeren Projekt, zum Beispiel es gibt dann Bläser und die können nur um 11 Uhr kommen, weil sie nachmittags da wieder einen Auftritt haben, oder der Bassist kann nur abends, dann muss man das irgendwie koordinieren. Natürlich ist es blöd, wenn der Bassist ist jetzt ein blödes Beispiel, dann geht es wahrscheinlich gar nicht, weil Gitarrist, Schlagzeuger und Bassist sollte man immer da haben, wenn die Songs aufgenommen sind, aber ebenso ein Perkussionist oder ein Streicher oder eben die Bläser, die muss man eben nicht immer da haben. Aber dann ist es halt ganz wichtig, dass die dann auch, wenn die Recordings dann sind für diese Instrumentengruppe, dass die dann ja eben ihren Platz dann bekommen und dass man das dann abarbeiten kann.
Wie macht ihr das, Maria?
Also wir versuchen schon relativ alle da zu sein, aber natürlich ist es so, dass wir relativ instrumentenmäßig abarbeiten. Das heißt, erstmal vorwiegend die Drums. Das heißt, meistens ist erstmal die Schlagzeugerin vor Ort und Gesänge eigentlich erst am Schluss. Das heißt, wir machen es immer etwas abhängig wirklich vom normalen Ablauf.
Mhm, okay.
Das klappt eigentlich sehr gut. Allerdings sollte man speziell Gesang und Gitarren auch etwas durchmischen, weil wir halt fest, du kannst halt gerade, wenn ein Album aufnimmst, wir reden ja hier von irgendwie, was weiß ich, um die 13 bis 15 Lieder, das kann diese Stimme auch sehr angreifen. Ja. Und kein Sänger hält das wirklich durch, die dann alle nacheinander einzukloppen. Und von daher macht es dann schon wieder durchaus Sinn zu sagen, okay, wir machen eine Pause zwischendrin.
Okay, na gut, also Ablaufplan auf jeden Fall. Ich glaube, dass das gibt einem auch so ein bisschen eine Sicherheit, dass man weiß, wo man steht, dass alles nach einem gewissen Plan läuft. Und da meine ich jetzt nicht, dass man das so beamtenmäßig auf die Minute oder sowas irgendwie checkt, aber dass man einfach grob weiß, erst nehmen wir den Song auf, dann nehmen wir den Song auf, vielleicht erstes Schlagzeug, dann Bass und so weiter. Ich denke, da das muss man auch absprechen mit dem Tonschulebesitzer. Wie der das gerne macht und was er weiß oder aus der Erfahrung, wie man auch Zeit sparen kann und so weiter. Und definitiv, ich glaube, das ist schon ganz gut, wenn ich zum Beispiel weiß, okay, die nächsten 5 Stunden werden jetzt Schlagzeugspuren aufgenommen, dann kann der Sänger halt vielleicht doch wirklich mal rausgehen oder ein paar Stunden später kommen.
Das ist auch gut so, weil ich meine, irgendwann hast du auch einfach den Kopf voll, ja. Und du sollst ja auch irgendwie die Lieder noch gut einsingen, sodass du auch wirklich Spaß noch dran hast. Und ich meine, so eine komplette CD, das sind schon eine Zeit, die du im Studio verbringst. Und das ist wichtig, dass du auch einen Kopf frei kriegst zwischendurch.
Als nächsten Punkt habe ich hier etwas, das, wie ich finde, ein No-Brainer ist, aber da muss ich mir auch selbst an die Nase fassen. Bei den Aufnahmen, die ich manchmal bei mir hier mache, habe ich auch nicht geübt, aber üben. Die eigenen Spuren, dass die sitzen, ist schon nicht falsch, oder?
Das sollte also so sein, ja.
Nichts ist nervender als jemand, der sein Solo da nicht kann irgendwie und dann versucht und Dings. Und vor allen Dingen, ja, wenn das nur in dem Zeitrahmen dann überschreitet das und ja, kommt man dann so ins Stocken und dann schafft man dann womöglich die Aufnahme nicht, dann ist das sehr schade dann eigentlich. Mhm. Und dann sind alle ein bisschen angenervt und ja, aber manchmal überschätzt man sich auch oder so, aber ja, da muss die Band irgendwie mit zurechtkommen dann.
Ja, also ich glaube, genau in diesen Stimmungsbarometer, dafür ist es wirklich wichtig, dass du deine Sachen kannst, weil ich glaube, wenn die Band da sitzt und du spielst jetzt den Part zum 100. Mal ein und der ganze Zeitplan kommt irgendwie ins Wanken und die Leute sehen schon ihre Euros da irgendwie verschwinden. Das stelle ich mir schon ja schwierig vor für die Stimmung. Und da kann man, glaube ich, eine Menge gut machen, indem man seinen Kram einfach auch spielen kann. Was haben wir denn noch?
Es gibt nichts Schlimmeres, als dem Studiomensch dann nach der Hälfte zu sagen, ob man nochmal am Geld verhandeln kann. Also soll heißen, wenn ihr mit dem Studio was ausmacht, solltet ihr das Geld auch haben, wenn ihr ins Studio geht und das entsprechend dann auch die Rechnung bezahlen könnt, je nachdem, ob es halt auf Rechnung ist oder eben nicht. Die Leute arbeiten hart für ihr Geld, gerade bei dem Konkurrenzdruck, der heute ist, dann sollte man die auch entsprechend entlohnen.
Unbedingt, unbedingt. Auch generell sollte man sich überlegen, dass man das Geld überhaupt dabei hat. Ist mir auch schon passiert, dass die Band aufgetaucht ist und am Ende den Tonstudio-Besitzer gar nicht bezahlen konnte, weil sie nämlich das Geld nicht abgehoben hatte.
Ach, wir haben
problematisch wurde, ja.
wir haben eine Tankstelle und da kann man Geld abheben. Direkt vor unserem Tonstudio.
Seit gestern geht komischerweise meine Karte nicht mehr. Du, Ausreden gibt's doch da immer, oder?
Ja, okay. Ja, aber dann wir machen das so, wir lassen halt, wir geben dann die Spuren halt nicht raus erstmal. Also ich meine, da müssen wir uns ein bisschen absichern bei so einem großen Sachen. Also ich meine, wenn man die Band noch nicht so kennt, dann gibt es erstmal die Spuren nicht und dann schaut man mal. Und meistens gibt es auch schon eine Anzahlung, oder? Bei so großen Projekten?
Ja klar, bei großen Projekten würde ich auch mit Anzahlungen arbeiten als Tonschulebesitzer. Ja. Aber nichtsdestotrotz, ich denke, das ist etwas, was man, bevor man das Album aufnimmt, auch einfach geklärt haben muss. Das Geld besorgt, das Geld liegt dann irgendwie da, muss nur noch umgebucht werden.
Ja.
Fände ich jedenfalls wichtig. Genau.
Ja, und wenn wir gerade beim Geld sind, das muss man, ich weiß, es ist für manche auch schwer, aber das muss man in dem Moment, sollte man eigentlich nicht so groß denken an das Geld, wenn man im Studio sitzt. Also wenn man irgendwie da drin sitzt und zählt rückwärts so die Zeit ab. Also ich bin da eigentlich immer sehr entspannt und ich mache auch gerne noch mal eine Stunde länger und so. Also ich bin da Feuer und Flamme, ich bin dabei. Aber wenn einer da die ganze Zeit an das Geld denkt, dann ja, kann das hemmen. Und dann sollte man sich immer fragen, kann ich mir das überhaupt leisten, ins Tonstudio zu gehen oder nicht? Und irgendwie, also ja, das fände ich auf jeden Fall auch schwierig, sich dazu unter Druck zu setzen, unter so einen finanziellen Druck.
Ja, definitiv. Ja, was habe ich hier noch auf der Liste stehen, wo ich mich selbst selten dran halte? Genügend Schlaf vorher, bevor, wenn man so größere Projekte angeht und dann auf dem Punkt auch funktionieren muss, als Musiker, als Band, dann sollte man genügend schlafen. Mhm. Ausgeruht hinkommen.
Fit. Überhaupt grundsätzlich keinen Stress innerhalb der Band, außerhalb der Band, ausgeglichen ins Studio.
Genau, das Richtige gegessen, das Richtige getrunken für Sänger. Nur Wasser, keine Säfte oder so, die irgendwie die Stimme angreifen können, die Stimmbänder. Essen, schlafen, ganz wichtig, ausgeruht zu sein. Fit, ne? Sport. Mhm. Sport betreiben, naja, okay.
Er muss nicht damit unbedingt anfangen, wenn man es so ohnehin nicht macht, aber ich glaube, tatsächlich ausgeschlafen hinzukommen, ausgeruht zu sein und was Maria eben auch sagte, die persönlichen Dramen in der Band vorher klären. Und ich glaube, dieser letzte Punkt, den wir da auf der Liste haben, das ist vielleicht auch der schwierigste von allen.
Ja.
Also Zwist auf und Dramen, ja, man kennt sich. Was da halt ganz wichtig ist, jemanden zu bestimmen, der dann so doch das letzte Sagen hat.
Ergibt es Sinn, in der Band einfach zu sagen, am Ende, wenn wir uns nicht einigen können, beschließt der oder die?
Ich finde schon, oder man kann es auch den Audio-Engineer oder sonst irgendwie entscheiden lassen, dass man das in dem Moment aus der Hand gibt. Kommt auch öfters vor, irgendwie zu sagen, deswegen sind wir im Tonstudio, hier, der ist der Profi, jetzt in manchen Sachen, um Sound fragen, dass man sagt, der kennt sich vielleicht mehr aus, der hat mehr Kompetenz, lass den mal entscheiden da irgendwie. Das wird schon passen. Man sucht sich ja das Tonstudio auch dementsprechend ja aus, hoffentlich. Und ja, und in der Band kann das natürlich auch hilfreich sein, wenn man weiß, man hat ein großes Konfliktpotenzial in der Band. Dann wäre das eine Strategie auf jeden Fall, um das ein bisschen abzukürzen, weil nichts ist jetzt, nichts ist schlimmer, aber es ist auf jeden Fall schlimm, wenn da die Kriege dann ausbrechen, dass also Zickenkriege irgendwie so,
ja, zum Beispiel, welche Gitarre lauter sein muss.
Genau, das nützt ja einem nichts und das drückt nur auf die Stimmung und das ist ganz, ganz wichtig, dass, also meiner Meinung nach ist es ganz, ganz wichtig, dass es eine entspannte, eine fröhliche Stimmung beim Recording ist. Also Musik lebt davon, gut gelaunt daherzukommen. Höchstens so eine traurige Ballade, aber selbst da auch. Wenn die Leute mies gelaunt sind und sagen, oh, ich mache jetzt nur mein Ding und dann Dings, dann klingt das auch so und dann hört man das auch immer so, meiner Meinung nach.
Ich finde, an der Stelle schließt sich auch so ein bisschen der Kreis zu dem, was wir eingangs gesagt haben, nämlich die Zielsetzung. Wenn du als Band eine Zielsetzung vorher festgelegt hast und die festzementierst sozusagen als das, was du erreichen möchtest, dann hast du vielleicht, selbst wenn es persönliche Dramen gibt in der Band, der Sänger versteht sich nicht mit, keine Ahnung, dem Gitarristen oder irgendwas. Wenn die Zielsetzung, wenn sich alle auf dasselbe Ziel geeinigt haben, dann kann man auch über solche persönlichen Dramen mal hinwegsehen und das gemeinsame Ziel gemeinsam erreichen. Wie gesagt, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. Und nicht nur der Kreis, sondern auch unser Zeitfenster für die jetzige Sendung. Und deswegen würde ich sagen, verabschieden wir uns an der Stelle. Wir hören uns kommende Woche am Dienstag wieder. Das waren die bezaubernde Maria Kimberly Hühn.
Ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe.
Der verhexte Matthias Müller.
Ciao Internet und ich grüße heute Abend alle Streitschlichter.
Und mein Name ist Carlos Sansegundo. Ich verabschiede mich heute mit den Worten von Walter Ludin. Wer keinen Zeitplan hat, kennt keine Verspätung. Viel Spaß im Tonstudio. Bis dann.
Tschüss.
Delamar, Musify Your Life.